Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, liebe Geschwister, bevor ich zur Lesung komme, möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen. Und zwar steht in Philipper 3,17, da fordert uns Paulus auf, seine Nachahmer zu werden. Er schreibt, dass auch er wiederum ein Nachahmer Jesu Christi sei. Und auch schreibt er, was ihr an mir gesehen habt, das tut, obwohl er ja selbst weiß, dass, und auch sogar schreibt, dass er weiß, dass in seinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Und wir sollen ihn trotzdem als Vorbild nehmen. Und nochmals, worin sollen wir Paulus nachahmen? Im Glauben und im Gehorsam. Vor allem gegenüber das Wort Gottes. Erstens darf man sich auch selbst fragen, ob man eine klare Bekehrung erlebt hat und sich einen wiedergeborenen Christen nennen kann. Und als zweiten Punkt, in der Nachfolge, bin ich bereit, für Christus zu leiden? Er hat nämlich sehr viel gelitten um Christi willen. Sowohl in der Verfolgung als auch körperlich oder gesundheitliche Leiden. Paulus erkennt auch, dass er mit seinen Schwächen immer zu Gott gehen kann und so in und durch ihn leben kann. Tun wir das auch, dass wir mit allem zu ihm gehen? Er hat den Auftrag, den der Herr ihm erteilt hat, erkannt, angenommen und war eifrig darin, seine frohe Botschaft den Heiden zu verkünden. Parallel hat er auch noch körperlich hart gearbeitet, wie er oft in seinem Wort auch schreibt. Kennen wir unsere Gaben? Stellen wir uns auch als Werkzeuge Christi hin, dass wir sagen, Herr, ich bin ein Werkzeug, mach du. Aber auch dazu sollten wir unseren Herrn natürlich auch verstehen, ihn kennen und erkennen. Denn so entsteht ja auch eine lebendige Beziehung mit dem Herrn. Und wie geschieht das, dass ich den Herrn noch besser erkenne, indem ich bete, Bibel lese und auch beständig in der Buße lebe? Und so können wir die lebendige Beziehung zu ihm intensivieren. Das wollte ich mal so mitgeben. Dann kommen wir zur Lesung aus Matthäus 13, 24 bis 30. Matthäus 13, die Verse 24 bis 30. Da geht es um das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Wir erheben uns zum Gebet. Ich danke dir, mein Herr, dass wir jetzt in deinem Namen diesen Gottesdienst beginnen dürfen. Danke, dass wir, wie wir gerade gelesen haben, eines Tages bei dir sein dürfen. Die, die sich klar für dich entschieden haben, die, die du mit dem Heiligen Geist erfüllt hast, ja, das sind deine Kinder und wir dürfen uns freuen, eines Tages bei dir zu sein. Paulus sagt ganz trefflich, das Sterben ist mein Gewinn. Ja, und solange wir auf dieser Erde sind, Herr, schenke uns Kraft, Durchhaltevermögen, denn ja, diese Zeiten werden ja nicht leichter. Man hört von Kriegen, Unruhen, Verfolgungen. Ja, es wird gelogen, bis sich die Balken biegen. Ja, Herr, ich bete für die neue Regierung, für die Zusammenstellung des neuen Bundestages. Ja, wirke in ihnen, schenke ihnen Erkenntnis, dass bei den Entscheidungen, die sie treffen, dass es wirklich auch Entscheidungen sind, die für das Volk sind und nicht gegen das Volk, dass du ihnen erkennen lässt, dass Aufrüstung und Krieg kein Problem löst oder keine Probleme lösen. Und das ist eigentlich menschlich gesehen wirklich logisch, aber wir sehen, es wird aufgerüstet, es wird Geld investiert und nicht nur wenig. Ja, mein Herr, schenke Frieden, schenke Zusammenhalt und auch Gottesfurcht. Öffne die Herzen für dich und für die Wahrheit, denn du sagst selber, dass du die Wahrheit bist. Ich bitte, öffne aber auch uns jetzt die Herzen, dass du durch unseren Bruder Uwe Borsch zu unseren Herzen redest, dass wir es annehmen und ganz persönlich für uns in Anspruch nehmen. Dir sei Lob und Dank. Amen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich auch heute wieder mal bei euch sein darf, dass wir Gemeinschaft haben und gemeinsam auch ja, das Wort Gottes betrachten können. Der Titel der Predigt habe ich benannt, der Christ im Spannungsfeld zwischen den Reichen der Welt und dem Reich Gottes. Wir wollen uns das anhand auch oder auf der Basis des Gleichnisses vom Unkraut auf dem Acker mal anschauen. Deswegen hatten wir jetzt auch in der Lesung vorab ja auch schon dieses Gleichnis gehört. Und nun wollen wir uns der Auslegung widmen, aber die Auslegung, die mache nicht ich, sondern die hat der Herr Jesus schon gemacht und die dürfen wir auch im Text lesen. Und wir haben auch gerade eben gehört, die letzte Strophe im Lied, wenn du deinen Weg mit Jesus gehst, dann wird es hell. Das bedeutet nichts anderes, das ist schon ein schönes, passt sehr gut auch jetzt zu diesem Text, den wir lesen. Denn die Jünger, sie gehen auch mit Jesus und sie gehen in das Haus hinein und dort erklärt er ihnen dieses Gleichnis und er legt ihnen das aus. Das heißt, es wird dann hell, es ergibt Erkenntnis für ihn und genau das ist das, was wir brauchen, ja, für unser Leben, die Nähe zum Herrn Jesus und die Erkenntnisse, ja, die wir aus der Schrift gewinnen, um in dieser Welt zu bestehen, eben in diesem Spannungsfeld, in dem wir uns ja unser ganzes Leben lang eben auch befinden. Und es ist immer ein Kampf, es ist nicht einfach und gerade in der heutigen Zeit, wir haben es auch schon in der Vorsprache oder Vorrede jetzt gehört oder auch im Gebet, wir wissen, dass sich einiges an Unheil jetzt über die Welt zusammenbraut, aber auch das ist nichts Neues, denn das zeigt die Geschichte über die Jahrtausende, dass es eben immer so war. Und insbesondere und besonders betroffen waren auch eben immer die Jünger des Herrn. Deswegen ist es umso wichtiger, ja, dass wir uns ja, mit dem Herrn und mit dem, was er sagt und mit seiner Erkenntnis auseinandersetzen. Wollen wir mal die Auslegung lesen, die uns der Herr für dieses Gleichnis gibt. Also in Matthäus Kapitel 13, Vers 36 bis 43. Da heißt es, da entließ Jesus die Menschenmengen und kam ins Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sagten, deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete ihnen, der Menschensohn ist es, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjätet, und im Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende dieser Welt geschehen. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle, die Anstoß erregen und die Unrecht tun, sammeln. Und werden sie in den Feuersee werfen, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, wir sehen hier, dass der Herr Jesus, ich habe hier ein Bild von den Jüngern auch mitgebracht und habe auch nachher einiges auf der Leinwand, wo man das auch ein bisschen besser verfolgen kann, nachverfolgen kann. Der Herr Jesus, er ist in das Haus gegangen, also weg von der Menschenmenge, weg von der Allgemeinheit, sondern ins Haus, und die Jünger sind ihm nachgefolgt. Das ist das, was auch wir machen sollen, dem Herrn Jesus nachfolgen, die Nähe zu ihm suchen, eng bei ihm sein, und dann werden wir die Erkenntnis erlangen. Genau das sagt uns jetzt auch hier dieses Gleichnis, so wie wir es gelesen haben. Und er legt es dann, dieses Gleichnis, den Jüngern aus. Und hier ist es einfach wichtig, wenn wir jetzt mal dieses Gleichnis betrachten, dass wir sensibilisiert werden ein bisschen für das Reich Gottes auch. Das Reich Gottes ist ein Begriff, jetzt im Matthäusevangelium wird es oft das Himmelreich genannt, ist ein Begriff, der oftmals untergeht eigentlich, ja, in den auch in vielen Botschaften, ja, wobei es doch das Hauptanliegen des Herrn ist und auch unser Ziel, denn letztendlich ist es unser Ziel, selig zu werden in Ewigkeit im Reich Gottes, dort Gemeinschaft zu haben mit dem Vater und dem Sohn. Und so hat auch der Herr Jesus, als er seinen Dienst begonnen hat, ist er begonnen, ja, indem er sagte, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die Überschrift über alles, was jetzt wir hier im Neuen Testament auch lesen. Ja? Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und doch leben wir in dieser Welt und werden bedrängt auch durch viele Dinge, ja, die uns in unserem Alltag, in unserem Leben in Bann ziehen, manchmal auch positiv oder negativ gemeint, und auch, ja, wirklich bedrängen. Das sind diese Bedrängnisse, die Anfechtungen, die wir haben, den Kampf, dem wir ausgesetzt sind. Ja, und wenn wir jetzt einmal dieses Gleichnis nehmen, dann sehen wir, von was der Herr Jesus da redet. Er redet nämlich von der Welt. Der Acker ist die Welt. Also die Welt, in der wir leben. Es ist nicht nur ein kleiner Ausschnitt, sondern es ist die ganze Welt gemeint. Und auf dieser Welt wächst sozusagen das Unkraut und der Weizen, das Gute und das Böse. Und es beeinflusst sich auch gegeneinander. Es sind auch die Menschen gemeint, ja, die Guten, die am Ende letztendlich im Himmelreich ins Himmelreich kommen, und die Bösen, die im Feuersee landen, in der ewigen Verdammnis. Ja? Das sind die einen, das ist die eine Seite dieses Begriffes. Die andere Seite ist aber, dass der Same, der dort gesät wird, ja nicht nur die Menschen, die selber direkt sind, sondern auch alle Dinge, die die Menschen beeinflussen auch, ja? Sodass sie, ja, entweder gut oder böse werden. Ja? So haben auch wir, ja, diesen Samen letztendlich irgendwo in unserem Herzen einmal eingelegt bekommen, und er ist dann aufgegangen, als wir uns bekehrt haben, als wir erkannt haben, dass der Herr Jesus derjenige ist, der uns befreit, ja, aus dieser Bedrängnis dieser Welt heraus. Ja. Und so gibt es auch den schlechten Samen, ja, der Menschen verleitet, der sie verlieren gehen lässt in dieser Welt, weil sie, wenn ich jetzt vom Spannungsfeld rede zwischen Reich Gottes und der Welt, ja, irregeführt werden. Oftmals sind wir als Menschen, befinden wir uns in einem Spannungsfeld zwischen den Reichen der Welt. Ja, also auf die eine Seite und die andere Seite von der Welt, die uns beeinflusst. Ich werde jetzt nachher gleich noch was dazu sagen. Ja, und das Reich Gottes als solches, das ist auf einmal verschwunden aus diesem Spannungsfeld. Und dann sind wir auf einem falschen Weg. Und dann sind wir auf einem Weg, der gefährlich ist. Und genau das ist es, was uns dieses Gleichnis hier auch letztlich sagen will. Ja, wir sehen auch die Zeitspanne, um die es hier geht. Es geht um die gesamte Geschichte sozusagen, um den gesamten Zeitalter von Beginn bis zum Ende, wenn der Jesus kommt und wenn diese Welt, so wie es Petrus sagt, in Feuer aufgehen wird. Das heißt also praktisch, bevor der Himmel, neue Himmel und die neue Erde geschaffen wird. Wenn also die Engel kommen und diese Sammlung eben machen. Das ist das, was dieses Gleichnis beleuchtet. Das heißt, es betrifft also alle Christen, alle Nachfolger Jesu aller Zeiten und damit natürlich auch uns. Und der zentrale Ort, wie gesagt, das ist der Acker. Und es ist interessant, was der Herr Jesus dann sagt, auch das werden wir dann nachher nochmal beleuchten, in Vers 41, wenn nämlich dann diese Zeit zu Ende geht, dann wird der Herr Jesus seine Engel aussenden und sie werden alle, die Anstoß erregt haben und die Unrecht tun, sammeln. Woraus werden sie gesammelt? Vers 41, da können wir es nachlesen, er wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alles sammeln. Also da sehen wir, dass der Herr Jesus über allem steht. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das heißt, alles, was wir hier sehen, ist sein Reich, steht unter seiner Herrschaft. Und das ist wichtig, dass man das auch verinnerlicht einmal. In Matthäus, am gleichen Evangelium, bevor der Herr Jesus seinen Weg beginnt, seinen Dienst beginnt, das wissen wir, da war er 40 Tage in der Wüste und dort wird er verführt, dort wird er versucht vom Teufel. Und ganz am Ende, also bei der dritten Versuchung, da heißt es, der Teufel nahm ihn auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt, alle Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit. Und er sagte zu ihm, also der Teufel zum Herrn Jesus, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Aber der Herr Jesus, er sagt zu ihm, er weist den Teufel ab und sagt zu ihm, geh weg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und die Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Seht ihr, und der Herr Jesus gibt uns da ein Beispiel, dass erstens können wir sehen, dass die Reiche dieser Welt von Mächten beherrscht werden, nach wie vor auch, die sind alle noch da, ja, nur der Herr Jesus hat sie besiegt, aber er steht drüber, aber es ist alles sein Reich, sein Herrschaftsgebiet. Und wir werden aber trotzdem angegangen von diesen Mächten, von den Mächten des Teufels, die er da, also ohne Frage auch, ganz legal sozusagen hatte, ne, diese Macht, denn der Herr Jesus spricht ihm diese Macht dann nicht ab, zu diesem Zeitpunkt. Später, wir wissen es, und auch heute hat er ihm diese Macht genommen. Und das ist das, was wir verinnerlichen sollen, dass der Teufel zwar da ist und dass er die Macht versucht nach wie vor auszuüben, aber in Wirklichkeit hat er die Macht schon verloren. Er ist besiegt worden am Kreuz von Golgatha, der Kopf der Schlange ist dort vom Herrn Jesus zertreten worden. Und das sind die Machtverhältnisse. Ja? Und der Teufel versucht natürlich uns zu blenden, dass er immer noch derjenige ist, der uns ins Verderben reißen kann, ja? Der die Macht über den Tod hat. Aber die hat er nicht mehr. Die hat einzig und allein der Herr Jesus. Ja, also wollen wir das auch ganz tief verinnerlichen, ja, dass wir zu dem gehören, der Sieger ist, nämlich der Herr Jesus. Ja, er hat dem Herrn Jesus diese Reiche angeboten. Der Jesus hat sie nicht genommen, aber es gibt Menschen, es gibt ja viele Menschen auf dieser Welt, die bekommen auch diese Dinge angeboten, aber sie nehmen sie gern und sie üben dann die Macht eigentlich im Namen unter der Herrschaft des Teufels aus. Der Herr Jesus hat es abgelehnt, das sollen auch wir tun. Aber was passiert, wenn jetzt jemand, und das ist dieses Unkraut eben, das da erwächst, ja, wenn wir dadurch beeinflusst werden? Und da habe ich uns mal ein Zitat mitgebracht. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie jetzt diese Spannungsfelder sich da darstellen. Oder sind wir in der Lage, es immer zu erkennen, ja, aus welcher Seite kommt diese Beeinflussung? Kommt es von der guten Seite oder kommt es von der bösen Seite? Das ist eigentlich die Aufgabe, die wir haben. Und das können wir nur dann erkennen, wenn wir das Licht haben durch den Herrn Jesus, wenn wir nahe bei ihm sind. Wenn wir nicht im Gebet ständig bei ihm sind, wenn wir die Bibel nicht lesen, dann werden wir das nicht verstehen und laufen Gefahr, ja, von dieser Welt Mann zu werden, und das wollen wir verhindern. Das ist die Botschaft auch dieser, das ist die Kernbotschaft auch dieser Predigt, dass wir da dieses Licht bekommen und dass wir also die Realität, die uns umgibt, auch richtig einschätzen können und sie auch nicht ignorieren. Jetzt möchte ich euch mal ein Zitat an den Anfang stellen. Da geht es nämlich genau um das, dass viele Menschen ja diese Realität ignorieren, die uns da umgibt. Und vor dem sollen wir also bewahrt bleiben. Da heißt es nämlich, das ist eine Autorin, eine US-amerikanische Autorin mit russischen Wurzeln, also da wird ja vereint beides in sich, ne? Amerika und Russland sozusagen. Ja, du kannst die Realität ignorieren, sagt sie, aber du kannst nicht die Konsequenzen ignorieren, die durch das Ignorieren der Realität entstehen. Muss man erstmal zweimal lesen, ja, bevor man es dann richtig verstanden hat. Ja. Also das heißt, viele Menschen ignorieren einfach die Realität. Sie wollen von dem Bösen oder von dem, was sie bedrängt, nichts wissen. Sie drehen es einfach um, ja, und sie werden auch dahingehend beeinflusst, dass es gut ist. Ja. Und die Bibel sagt uns ja auch, es wird also in diesen letzten Tagen werden Kräfte auftreten, die das Gute Böse nennen und das Böse Gut. Und genau das ist hier auch gemeint. Und wenn jemand da unsicher wird und das einfach ignoriert, was passiert, was ist dann? Dann werden die Konsequenzen dieser Irreführung trotzdem stattfinden, auch wenn wir sie ignorieren. Und die Konsequenzen werden wir dann ertragen müssen. Und oftmals müssen wir dann darunter leiden, ja, oder werden sogar im schlimmsten Falle verführt von dieser Realität, die eben von diesen Mächten hier ausgeübt werden, die nach wie vor tätig sind in unserer Welt. Ja, und wir haben auch gehört, dass wenn wir gleich sehen, wie diese Mächte da vorgehen. Wir haben auch gehört, dass wir, und wir wissen es, ne, dass wir jetzt in einer schwierigen Situation stehen, auch in Europa. Ja, die Kriegsglocken läuten, ja, bei uns leuchten auch die Kirchenglocken, aber die Kriegstrommeln, die sind auch nicht mehr zu überhören. Das ist eine gefährliche Situation. Und letztendlich, ne, laufen wir da auf eine Situation zu, die aber schon seit Jahrzehnten vorbereitet ist. Und wie sowas vorbereitet wird, das möchten wir uns auch mal anschauen. Da habe ich euch ein Zitat mitgebracht von einem ehemaligen KGB-Agenten, der schon verstorben ist in den 90er Jahren, aber der hat es 1981 gesagt, 1981. Ja, also er war praktisch damals schon ein Überläufer, ne, von der Sowjetunion in den Westen. Und er hat also Folgendes gesagt, und das ist das, was diese Realität, der stehen wir auch heute gegenüber. Die höchste Kunst der Kriegsführung besteht darin, überhaupt nicht zu kämpfen, sondern alles Wertvolle im Lande deines Feindes zu untergraben, seien es moralische Traditionen, Religion, Respekt vor der Obrigkeit und den politischen Führern, kulturelle Traditionen, alles, also die gesamte Breite der Gesellschaft. Hetze, weiß gegen schwarz, alt gegen jung, reich gegen arm und so weiter. Es spielt keine Rolle. Solange es die Gesellschaft spaltet, solange es das moralische Gefüge einer Nation durcheinander bringt, ist es gut. Und dann übernimmst du einfach dieses Land, wenn alles zersetzt ist, wenn das Land desorientiert und verwirrt ist, wenn es demoralisiert und dann destabilisiert ist, dann wird die Krise kommen. Also Juri Bezmenov hat es damals, ist ein Zitat aus dem Buch, kann auch nachgelesen werden, die Quelle steht auch dabei. Und das ist eigentlich das, was wir heute sehen, das Ergebnis davon. Ja? Und viele Menschen haben das ignoriert, auch insbesondere natürlich viele, die in leitenden Positionen sind, viele Politiker, viele Machthaber, ja, sind da irregeführt worden oder beeinflusst worden und haben dann auch wissentlich oder teilweise auch unwissentlich mitgearbeitet an dieser Spaltung, an dieser Destabilisierung, ja, der westlichen Welt. Es geht nicht nur um Deutschland, sondern es geht im Grunde um die westliche Welt. Und wenn es um die westliche Welt geht, dann geht es um das Christentum. Das muss uns klar sein, dass das, was dahinter steht, die Kräfte, die das bewirken, das sind Kräfte, die auch insbesondere das Christentum angreifen. Das heißt, der Antichrist selber ist ja der Teufel. Ja. Wir überlegen uns immer, wer ist der Antichrist? Ja. In Wirklichkeit, wenn man es mal auf den Punkt bringt, ist es der Teufel, ja, der wiederum dann andere wieder beeinflusst. Und er ist tätig, nach wie vor hier, ja, zwar immer über der unter der Herrschaft des Herrn Jesus, aber die Botschaft ist ja, dass wir diesen Herrschaftswechsel eben auch anstreben, dass wir uns bekehren, ja, so wie wir es auch ganz am Anfang gehört haben, dass wir uns bekehren hin zum Herrn Jesus, ja, und weg von dieser antichristlichen und bösen Welt. Und ich möchte euch jetzt auch mal hier, habe ich jetzt eine Folie gemacht, die ich öfters mal benutze, auch bei den Vorträgen, wo wir einfach mal sehen, was wirkt denn alles auf uns ein. Ja? Und das ist eine Folge, alles eine Folge dessen, was ich jetzt gerade gelesen habe, wie der Bezmenow uns das gesagt hat. Ja? Nämlich, dass hier ein Volk oder die Völker generell unterminiert werden, beeinflusst werden, ja, und das ist jetzt das Ergebnis davon, ja. Ich kann natürlich nicht auf jeden einzelnen Punkt jetzt hier eingehen, so werden wir heute Abend noch hier sitzen, aber einfach mal viele Dinge, die ihr hier lest, ne, das seht ihr ja auch und wisst auch, dass diese Dinge uns bedrängen, ja, nicht nur uns jetzt hier, sondern die ganze westliche Welt vor allem, ja. Oben drüber seht ihr eine dunkle Wolke und in dieser dunklen Wolke, da steht drin, inklusive Kapitalismus, Zinsempfänger, Banken, Stiftungen, Vermögensverwalter. Das soll uns darauf hinweisen, dass alles, was ihr darunter seht, alle diese Dinge, die uns bedrängen, in der Mitte sehen wir ja den Staat, ja, die Bürger des Staates und auch die Jünger, ja, das sind wir. Ja. Die sind extra hier aufgeführt und ich will es nachher auch nochmal erklären mit dem Bild, aber erstmal sehen wir über allem diese dunkle Wolke. Und das bedeutet nichts anderes, als dass eben alle diese Dinge hauptsächlich deshalb möglich sind durch ein Mittel, durch ein Hauptmittel. Was ist das? Das Geld. Es ist das Geld. Es ist die Macht des Geldes, die uns damals der Herr Jesus ja schon als den Hauptfeind, ja, von ihm, ja, der als dem Hauptfeind von Gott, dem Vater, dargestellt hat. Nämlich in Matthäus 6, 24. Ich glaube, das kennen jetzt auch die meisten von uns, diesen Vers, aber ich will ihn trotzdem nochmal lesen. Da heißt es nämlich, niemand, weil darum geht es ja, wenn wir über das Reich Gottes und die Reiche der Welt reden. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Und dann benennt er, der Herr Jesus, diesen anderen Feind ganz genau. Er sagt nämlich, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also der Mammon, das hat der Jesus vor 2000 Jahren gesagt, ja, ist dann damals auch schon und schon immer ist es der Mammon die beherrschende Kraft gewesen, mit dem mächtige andere oder die Völker unterdrückt haben. Durch das Geld, durch die, Mammon bedeutet jetzt nicht nur Geld, sondern generell Besitz, Macht, Einfluss, ja, eben durch den Besitz auch und in heutigen Zeit ist es Geld. Und durch dieses Geld werden die Staaten verschuldet. Auch das sehen wir jetzt gerade wieder. Ja, es gab keinen Krieg in den letzten 2000 Jahren, der nicht durch Geld ermöglicht wurde. Denn wenn ein Herrscher kein Geld hatte, hat er auch keinen Krieg machen können. Er braucht Geld, er braucht viel Geld sogar, um Soldaten zu bezahlen. Es war auch damals schon so, ja, die Söldner, und die einen Sold bekommen haben in der Bibel, da lesen wir auch davor, die mussten ja, die haben nicht gekämpft, ja, wenn sie ihren Lohn nicht gekriegt haben, ist doch klar. Und wenn du viele Soldaten brauchst, dann brauchst du viel Geld, um viel Lohn zu bezahlen. Auch damals waren also die Könige schon gesteuert über diesen Mammon. Und in Friedenszeiten natürlich dient der Mammon dazu für viele andere negative Beeinflussungen auch. Ja? Und jeder von uns, ja, wir haben alle irgendwelches Geld in der Tasche, ja, wir müssen ja auch Geld haben, damit wir unseren Lebensunterhalt bestreiten. Ja, aber die Gefahr besteht natürlich, dass da eine Abhängigkeit entsteht durch Darlehen, ja, durch viele Beeinflussungen auch im wirtschaftlichen Bereich. Und dieses Geld, wie gesagt, ist es, ne, das über allem steht. Und wer dieses Geld kontrolliert, der kontrolliert dann auch die ganze Welt letztendlich und kann seine Meinung einbringen. Wir sehen das heute in einem absolut übertriebenen Ausmaß und das ist eigentlich für jeden erkennbar. Wir müssen nur genau hinschauen. Ja? Da gibt es Menschen, viele, kennt ihr alle, ja? Multimilliardäre, ja? Teilweise sind sie schon, Billionäre sind sie noch nicht, ja? Aber es ist ein riesiges Ausmaß an Übertreibung, ja? in diesem Besitzmaß. Und diese Milliardäre sind jetzt nun in der Lage, Weltpolitik maßgebend zu beeinflussen. Und warum? Nur weil sie das Geld haben. Das heißt, der, wo das Geld hat, der kann auch seine Meinung, seine Ideologie, seine Ausrichtung durchsetzen. Ganz brutal, nur mit Geld. Und wer sich da nicht bestechen lässt oder wer da nicht folgt, der fällt eben neben runter. Und das ist ganz, ganz gefährlich, wenn also schon die ganze Welt durch Menschen wie zum Beispiel Trump oder Musk oder die anderen großen Vorstände oder Miteigentümer, Bill Gates und wie sie alle heißen, ja, von den großen Riesenunternehmen, die bestimmen, weil sie eben das Geld haben, die bestimmen die Richtung der Weltpolitik. Die bestimmen Gesetze und die bestimmen Gesetze, die bis zu uns hier im Kleinen uns bedrängen. Ja. Also das heißt, diese Globalisierung, die wir heute haben, auch der Technik geschuldet, diese ganzen, sehen wir ja auch hier, Big Tech auf der von euch aus gesehen rechten Seite, Big Tech, Big Pharma, das sind diese Riesenunternehmen, diese Monopolisten, ja, die so eine Macht haben, dass sie Regierungen beeinflussen können. Ja. Die können zum Beispiel sagen, wir machen jetzt hier in Baden-Württemberg ein riesiges Produktionsstätte zum Beispiel, wo wir 10.000 Arbeitsplätze schaffen, ja, wo wir Geld investieren. Und so werden auch die Politiker beeinflusst. Das ist ja okay, aber dafür wollen die natürlich auch ihre auf der Gegenseite, ne, immer etwas haben. Ja. Das heißt, die zahlen keine Steuern. Im Gegenteil, sie bekommen dann Steuern, also Steuergelder, um ihre Macht noch weiter auszubauen und diese Riesenunternehmen noch größer zu machen. Und da werden dann die kleineren Unternehmen, wir wissen das, einfach überrollt. Und deswegen gibt es auch viele Insolvenzen auch zurzeit. Das sind alles indirekte, Folgen dessen, dass es im Hintergrund Riesenunternehmen gibt, ja, die einfach den Wettbewerb verzerren, weil sie eben diese Macht haben, das auch zu tun, ne, über das Geld. Also es geht in alle Bereiche hinein. Und wir sehen es, ne, auch an der Inflation zum Beispiel, auch da spricht die Bibel davon, ja, wenn man jetzt mal die Siegelgerichte da nimmt, ne, wo jetzt auch das schwarze Pferd da genannt wird, ja, das ist auch ein Bild, ja, und wir wissen es, da geht es um Inflation, da geht es um Geldentwertung, ja, und auch das ist ein Mittel, ne, dass ich auf der einen Seite Geld anhäufe, auf der anderen Seite tue ich es wieder entwerten, ja, für die Völker, wenn es entwertet ist, kann ich wieder meine Macht vergrößern. Also es funktioniert nach diesem Prinzip, ja, nach vielen diesen Wirtschaftsprinzipien, und davor hat es damals der Herr Jesus schon gewarnt, weil wir können diesem Mammon und sollen diesem Mammon nicht dienen, weil dieser Mammon ist auch, und es wird auch in der Bibel ganz klar gesagt, in anderen Gleichnissen, ungerecht. Es ist der ungerechte Mammon. Ja. Letztendlich wird er die Gerechtigkeit unterminieren und wird denjenigen begünstigen, ja, der ihm nachfolgt. Und das ist ja die Ungerechtigkeit an sich schon. Ja. Dass also praktisch hier das Geld als solches hier die Führung praktisch hat und nicht die guten Vorsätze oder Werte, die jetzt wir als Christen vertreten. Die Christen sind fleißig, sie sollen arbeiten, das haben sie auch gemacht, sie haben ein christliches Abendland aufgebaut, eben durch diese Werte, und diese Werte werden jetzt alle unterminiert und angegriffen, eben durch den Mammon. Ja, der Mammon ist das Mittel zum Zweck. Dahinter stehen aber auch Mächte, ja, die genau das, forcieren. Was sind das für Mächte? Auch das sagt uns die Bibel. Wisst ihr, ich bin ja selber zum Glauben gekommen, weil ich eben alle diese Dinge erkannt habe und auch nicht wusste, wo kommt das Ganze her. Ja? Und als ich gesucht habe, da habe ich alles gefunden in der Bibel. Und deswegen ist es so wichtig, ja, dass wir das Wort Gottes, das hat Gott ja uns gegeben, damit wir Licht bekommen, damit wir Erkenntnis bekommen und unser Leben, ja, nach ihm ausrichten können und dann auch Sicherheit haben und auch Freude haben und uns nicht immer unterkriegen lassen müssen durch diese ganzen fürchterlichen Dinge da, die da passieren. Das ist ja nichts Neues in der Weltgeschichte, das ist schon immer so gewesen. Heute nennt sich's anders teilweise, aber der Hintergrund war immer der gleiche. Wir können das nachlesen in einem Vers im Epheserbrief, im Neuen Testament. Da heißt es nämlich, Da heißt es Folgendes. Das ist, bevor diese Waffenrüstung kommt. Kennt ihr vielleicht auch, der eine oder andere? Da wird von der Waffenrüstung, der geistlichen Waffenrüstung gesprochen und wird uns damit geteilt, wie wir uns dann gegen solche Bedrängnisse wehren können, geistlich gesehen. Und vorher wird uns gesagt, wer denn hier eigentlich unser Gegner ist, gegen den wir da kämpfen. Da heißt es nämlich hier, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also wir sehen, es sind hier geistliche Mächte, die wiederum Menschen beeinflussen, und die Menschen, die beeinflusst sind durch diese geistlichen Mächte, die tun entweder Gutes oder Böses. Es gibt auch gute Mächte, die uns geistlich beeinflussen können, das ist der Herr Jesus. Ja? Das ist dann die andere Seite. Und das sind diese zwei Mächte, und das, in diesem Spannungsfeld stehen wir ja auch. Ja? Und deswegen müssen wir das erkennen, dass viele Dinge oder fast alle Dinge in dieser Welt beeinflusst sind durch geistliche Mächte. Was sind das jetzt für Mächte? Ja? Kann ich das erkennen? Ich kann es erkennen. Gehen wir nochmal auf das Bild zurück. Ich kann es ganz klar erkennen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel lese von Süchten, hier auf der von euch gesehen rechte Kasten, wo Big Tech, Big Pharma steht, da unten stehen Süchte, Drogen, Opioide, Impfungen und alle diese Dinge. Ja, das sind Dinge, mit denen Menschen beeinflusst werden. Ja, sie werden durch teilweise Gesetze, sie werden teilweise durch Propaganda, durch Werbung beeinflusst. Und ein ganz krasser Fall, ich muss ganz kurz ansprechen, deswegen habe ich es hier auch drauf gemacht, ist diese Opioid-Katastrophe, die sich da in den USA abspielt. Das sind Millionen von Menschen drogensüchtig geworden, die ganz normale Menschen waren, so wie du und ich jetzt hier. Ja? Nur weil sie krank waren. Die haben Schmerzen gehabt, was für Schmerzen auch immer, sie haben irgendwelche Krankheiten gehabt, und dann wurden ihnen Fentanyl zum Beispiel verschrieben, Opioide verschrieben. Das sind Medikamente, die schon nach ganz wenigen Einnahmen süchtig machen. Und diese Medikamente, ja, sind ja zugelassen worden von einer Behörde. Ja, und ich kann nicht gerade irgendein Medikament verkaufen, hier so im Edeka als Ware, ja, sondern ich muss es ja vorher zulassen. So, und diese Zulassung wurde so lax gehandhabt, ne, dass also diese schwerwiegenden Nebenwirkungen nicht dazu geführt haben, dass die praktisch das Verbot bekommen haben, sondern es wurde zugelassen, und damit wurden die Menschen süchtig gemacht. Das hat man vorher gewusst. Und wenn ich das vorher weiß und eine Behörde lässt es zu, dann ist ganz klar, dass es Absicht ist. Ja? Und dahinter steht, nicht jeder Mensch, der daran beteiligt ist, ist es natürlich auch da ein Verbrecher. Das will ich da nicht damit sagen. Aber ich will sagen damit, dass dahinter Mächte stehen, ja, die viel mächtiger sind wie jetzt ein Mensch, die beeinflussen können, ja? Die Entscheidungsträger auch beeinflussen und die dann zu Entscheidungen führen, die katastrophal sind für die Menschheit. Ja? Und dort in den USA, ich weiß nicht, wer jetzt in den letzten Jahren mal drüben war, ich war jetzt schon vor 30 Jahren das letzte Mal dort, habe kein Interesse, auch nochmal dahin zu gehen, ehrlich gesagt, aber das sind arme Menschen, ja? Und davon hört man ja kaum was hier bei uns. Ja? Das wird nicht groß angesprochen. Und es gibt natürlich auch bei uns, ja, oder generell viele Irreführungen in diesem Bereich, ja, wo dazu führen, denkt man an das Zitat, was ich vorhin von dem Bismanov gesagt habe, wo dazu führen, die Menschen als solche, ja, ein Volk, zu schwächen, schon allein gesundheitlich zu schwächen, psychisch, ja, und so weiter. Die psychischen Erkrankungen sind ja auch angestiegen, also überproportional in unserer Welt. Dann gibt es diesen Genderismus, ja, da gibt es diesen Wokeismus, ja, da gibt es so viele Dinge, die einfach darauf abzielen, die Menschen zu destabilisieren und zu spalten. Ja? Haben wir vorhin auch gehört. Ganz wichtig, es ist Mittel, Kriegsmittel, die Menschheit zu spalten. Ja? Haben wir ja in vielen Dingen sind die Menschen gespalten. Das fängt ja schon an in der Politik, wenn sie nur die Auswahl haben zwischen A und B, ja, USA. Da haben sie da zwei Männer, ne, die, oder zwei Politiker, die sie da wählen können. Entweder den einen oder den anderen. Den einen Milliardär oder den anderen Milliardär. Ja? Das muss man ja auch mal sagen. Also, es ist ja schon erschreckend eigentlich. Ja. Und bei uns oder in anderen Ländern ist es nicht viel anders, da sind es ein paar Parteien. Und auch da hat man im Grunde ja nur die Auswahl zwischen Cholera und Pest, ne, wenn ich jetzt mal sage. Das ist so. Ja. Und warum ist es so? Weil es auch gesteuert ist. Ne? Das heißt, wir sind da nämlich, wir finden uns da wieder mit den ungläubigen Bürgern und die Jünger Jesu, die sind genauso, wir sind genauso davon betroffen, wir sind ja auch Bürger in diesem Staat hier, ja, oder in einem anderen. Also sind wir auch von diesen Gesetzen betroffen. Und bei uns ist es allerdings noch so, dass wir noch zusätzlich, wie ich mal sagen, Bedrängnisse haben. Das sehen wir jetzt hier ganz unten, ne, wenn ihr auf der rechten Seite unten guckt, das heißt dann hier Bibelkritik, Lehrgebäude, Irrlehren, Dachverbände, Ökumene. Also das sind alles Stichworte, die ich da einfach mal hingeschrieben habe, um uns zu zeigen, dass wir auch von innen heraus, ja, auf christlicher Seite angegriffen werden. Da werden auch viele Menschen irregeführt. Ja? Es sind so viele Irrlehren im Umlauf, ja, auch da wird die Technik natürlich genutzt, ja. Also heutzutage schauen viele Menschen eine YouTube-Predigt nach der anderen zu. Ich kann nur warnen davor, ja. Wenn man sich da überfüttert, ja, mit da eine Predigt und dort noch eine und man hat's gar nicht, man hört irgendwelche Dinge, stimmen die oder nicht, die Prüfung fällt aus. Und das ist das Problem, wo wir haben in der Christenheit. Ihr müsst prüfen, auch das, was ich sage hier. Es muss alles geprüft werden. Ja? Dafür haben wir doch die Schrift. Und wenn ich das mache, dann erkenne ich auch die Fehler. Nur wenn ich es nicht mache, dann ignoriere ich sie und dann muss ich mit den Konsequenzen leben, so wie ich das im ersten Zitat eben auch gesagt habe. Dann kommen die ganzen Beeinflussungen aus der Gesellschaft noch dazu. Ich habe jetzt hier mal Sport aufgeschrieben, Smartphones, die Selbstliebe im Job, die Karriere und Pornografie natürlich an jeder Ecke eben auch ermöglicht über das Geld, über die Technik, ja, dass es allen Menschen zugänglich ist. Das müssen wir erkennen. Da ist nichts Gutes dran. Die Quelle dessen allen ist das Böse. Das heißt nicht, dass ich habe ja auch ein Handy hier. Ja? Das heißt nicht, dass ich mein Handy wegschmeißen muss. Es kommt immer darauf an, wie benutze ich das? Wie gehe ich damit um? Ja? Denn nicht alles ist ja alles schlecht, ja? Sondern es sind ja viele Dinge, die sind nützlich, die sind gut. Nur müssen wir da differenzieren. Das ist unsere Aufgabe, das ist ganz wichtig. Und ganz rechts steht da nochmal, oder links von eurer Seite, TV, Internet, Social Media. Auch da sehen wir, dass diese ganze Medienlandschaft dominiert wird von wenigen Riesenunternehmen, ja? Die wiederum von wenigen Menschen, Milliardären wiederum, praktisch besetzt, das sind die Besitzer, und die geben die Richtung vor. So, das heißt, das muss uns eigentlich einfach bewusst sein, ja? Wenn ich heute irgendwelche Nachrichten aufnehme, dass das zum Beispiel, wenn es jetzt über Russland, Ukraine geht oder Israel, Gaza und so weiter, das sind Kriegsnachrichten, und Kriegsnachrichten ist Propaganda, und Propaganda ist zu 99% Lüge. Wir können es doch gar nicht, also ich kann nicht unterscheiden, ja, es gibt noch mal irgendeine Nachricht, die gestern oder heute gekommen ist, ich kann euch nicht sagen, ob das wahr ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Deswegen blende ich es gerade aus, weil es interessiert mich nicht, ja, ob jetzt ein Panzer mehr in die Stadt gefahren ist oder nicht. Aber es wird den Menschen aufgedrängt, ja, und dann, damit kommen wir auf einmal, sind wir in einem Spannungsfeld nicht mehr zwischen den Reichen der Welt und dem Reich Gottes, sondern wir sind auf einmal im Spannungsfeld zwischen den Reichen der Welt. Wir kümmern uns jetzt hier Partei A oder B oder diese Richtung oder jene Richtung oder was auch immer. Ja? Wo ist denn auf Gott? Das Reich Gottes ist gar nicht mehr im Spiel. Und da müssen wir aufpassen. Ja? Das ist ja das Ziel der Mächte, die da hinten dran stehen, dass wir genau dort landen, dass wir genau sagen wir mal, zwischen die Räder oder kommen, ja? zwischen diese gibt es da so einen Begriff, fällt mir jetzt gerade nicht ein, ja, also da praktisch zwischen die Fronten auf jeden Fall auch kommen von den Dingen dieser Welt. Und dann sind wir auf einmal nur noch beschäftigt, mit den Weltmächten da hier links und rechts zu kämpfen. Ja? Und da müssen wir aufpassen, Denn sonst verlieren wir den Zugang zum Herrn Jesus. Ja? Ganz schicksalsweise. Es geht nicht von heute auf morgen. Ja? Sondern das ist etwas, was Menschen dann auch wegbringt. Ja? Weil sie sich nur noch mit Dingen dieser Welt beschäftigen. Ja? Und dann viel, viel, viel Energie da reinstecken und letztendlich auch nichts verändern. Ja? Denn das Erste, was wir verändern müssen, ist uns selbst. Und das kann nur der Herr Jesus machen. Das können auch die anderen machen. Die können uns auch verändern, negativ. Ja? Aber uns positiv verändern, das kann nur der Herr Jesus. Und wenn ich den Geist Gottes habe, oder andersrum gesagt, so steht es im Römerbrief, wer den Geist Gottes nicht hat, der ist nicht sein. Und der wird auch die Erkenntnis nicht haben. Aber der soll danach suchen. Und es lohnt sich immer, nach der Wahrheit zu suchen. Es ist das Lohnendste, der lohnendste Aufwand, den jeder von uns betreiben kann, die Wahrheit zu suchen, weil die Wahrheit ist der Herr Jesus. Und wir haben eine Verheißung dahingehend, wer sucht, der findet. Und ich kann das bezeugen, und jeder, der ein Kind Gottes geworden ist und eine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus hat und den Geist Gottes hat, der kann das auch bezeugen. Und das müssen wir tun. Wir müssen es bezeugen, das ist unsere Aufgabe. Es ist doch einfach, ja, zu reden, positiv zu reden und Menschen das nahe zu bringen. Natürlich wollen sie nicht alle hören, das wissen wir ja, ja. Aber das wissen wir. Aber wir sollen es trotzdem tun. Und der Herr gibt uns die Kraft dazu. Und wir dürfen da auch beten, dass wir auch die Gelegenheiten dazu bekommen, dass wir eben gerade mit den Menschen dann auch zusammentreffen. Ja? Das kann Gott machen, dass er uns Menschen über den Weg führt, wo wir dann solche Gespräche führen können. Ja? Wir müssen jetzt nicht rausrennen mit dem Traktat und müssen jeden versuchen, da zu überzeugen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wir können den Samen ausstreuen. Und da haben wir ja gesehen, der Same, der da auf dem Acker ausgestreut wird, das ist die Welt. Und wir sind in der Welt und deswegen müssen wir diese Aufgabe auch machen. Und der Herr Jesus ist derjenige, der uns da stützt. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie wir denn da herauskommen. Denn wir sind ja da gefangen, ja, in diesem, sagen wir mal, was heißt gefangen? Wir sind da mittendrin, ja, im Zentrum und werden bedrängt von allen Seiten, geistig gesehen. Kommen wir da raus? Rauskommen tue ich nicht, indem ich jetzt einfach zum Beispiel in ein anderes Land gehe, ne, und denke, dort ist besser, dort ist auch nicht besser. Denn der Acker ist die Welt. Ja? Ich bin auch viel unterwegs. Momentan machen wir ja auch ein Missionsfeld da in Afrika, wo ich also oft öfters bin. Ja, dort ist aber auch nicht anders. Dort ist auch das Geld das Hauptsächliche, was die Menschen dort umtreibt, ja, und verführt. Das ist überall das Gleiche. Also das heißt, ich kann es einfach nicht mich da verabschieden, so wie es die Mönche früher gemacht haben, Klöster gebaut, hinter die Klostermauern gegangen sind und sich abgeschottet haben. Wir sollen uns abschotten, aber nicht so. Ja? Oder die Amischen, ja, die sich da komplett abschotten auch. Es ist ein Weg, aber es zeigt viele Beispiele, dass es nicht unbedingt der richtige Weg ist. Was ist denn der richtige Weg? Wir wollen uns mal anschauen, was die Schrift dazu sagt, weil das ist immer die Antwort. Die Antworten finden wir in der Schrift vom Herrn Jesus, von seinen Aposteln, von den Schreibern des Neuen Testamentes, die vom Heiligen Geist inspiriert worden sind. Alles, was wir da lesen, ist vom Heiligen Geist inspiriert. Auch das ist eine ganz wichtige Wahrheit, die wir da verinnerlichen müssen, ja, Richtung Bibelkritik. Und wo dann gesagt wird, ja, aber dieser Brief gilt ja gar nicht mehr für uns und der war doch früher und da war es anders, ne, und überhaupt war, wissen wir ja gar nicht, ob der das überhaupt geschrieben hat und so weiter. Diese Bibelkritik, die da aufgekommen ist, ja, schon in der Aufklärung hat es ja begonnen, das ist ein zersetzendes, will ich mal sagen, Gift für uns. Ja. Da muss ich einfach auch die Standhaftigkeit haben zu sagen, hier, ich habe die Schrift und an der Schrift, das glaube ich, und nicht, was irgendein Professor XY da mir da sagt, was er angeblich wissenschaftlich erwiesen ist. Das spielt doch gar keine Rolle, das interessiert nämlich gar nicht. Ja, sondern wichtig ist, was die Bibel sagt, und da brauche ich halt eine gute Übersetzung, auch da gibt es viele, ja, die Luther 1912, die nach dem Textus Receptus noch geht. Es gibt in jeder Bibel auch irgendwelche kleinen Dinge, ne? Auch die Lutherbibel, habe ich ja gesagt, Luther hat auch in 328 ein Wort eingefügt, dann hat er allein aus Glaube sind wir gerechtfertigt, was ja nicht stimmt, ne? Dieses Wort hat er eben eingeführt, aber vielleicht aus Überschwang, weil er so ergriffen war, dass er nicht Werke vollbringen muss, um gerettet zu werden, sondern Glaube. Ja. Aber das sind Dinge, ich bin auch gläubig geworden mit einer Luther 84. Ja. Also das heißt, es hindert es niemand daran, gläubig zu werden, wenn er auch vielleicht eine alte oder vielleicht eine nicht populäre Bibelübersetzung jetzt hat. Aber es gibt natürlich gute, ja, wie die Schlachterübersetzung oder auch, wie gesagt, die Luther 1912 oder auch andere, im Englischen dann noch welche. Ja, was sagt die Bibel dazu? Wie kommen wir hier raus? Ja? Apostelgeschichte 26, Vers 17 und 18, da heißt es, das ist, nachdem der Paulus Zeugnis gibt vor dem König Agrippa, wie er errettet wurde, wie er dem Herrn Jesus begegnet ist, und das erzählt er dort. Und da heißt es in den Versen 17 und 18, dass der Herr Jesus zu ihm gesagt hat, und ich will dich erretten, also Jesus hat es zu Paulus gesagt, ich will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich sende. Also er rettet ihn aus dem Volk, aber sendet ihn dorthin. Ja, an anderer Stelle heißt es, der Herr Jesus sendet uns als Schafe unter Wölfe. Deswegen haben wir auch diese Angriffe, deswegen sind wir auch als Jünger Jesu, auch von den ungläubigen Menschen werden wir auch angegangen, noch zusätzlich zu dem, was uns sonst noch bedrängt. Ja? Aber das sagt er ganz klar hier. Und dann sagt er, warum mache ich das? Um ihnen die Augen zu öffnen, den Menschen, ja, der Welt, damit sie sich bekehren. Soweit ist es ja gut, ne? Wissen wir und kennen das auch. Aber hier heißt es, von was sollen wir uns denn bekehren? Von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, auf dass sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter den Geheiligten empfangen durch den Glauben an mich. Das ist das volle Evangelium in einem einzigen Vers. Das ist wunderbar. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Wenn es ums Evangelium geht, heißt es da, die Augen bekommst du dann geöffnet, ja, wenn du dich bekehrst, wenn du erkennst, ja, dass das da um dich herum Finsternis ist. Auch wenn es noch so hell strahlt und toll ist und Reichtum und Glitzerwelt ist, ja. Aber es ist Dunkelheit, es ist Finsternis, geistig gesehen. Und da bekehren wir uns zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Auch da wird es wieder angesprochen, was ich vorhin sagte. Der Satan ist nach wie vor jetzt hier. Er hat aber keine Gewalt mehr, uns praktisch jetzt in die Hölle zu stoßen, ja, so wie es viele Menschen meinen, ja, sondern er hat verloren gegen den Herrn Jesus. Der Herr Jesus hat ihn besiegt und er verführt die Menschen, indem er ihnen weiszumachen versucht, dass sie immer noch unter der Herrschaft von ihm stehen. Aber das sind wir nicht mehr. Wenn wir das mal erkennen, dann können wir ihn auch, so wie der Jesus gesagt habe, können ihm widerstehen. Ja? Wenn der Satan kommt, dann können wir ihm widerstehen. In Jakobus heißt, ist es so. Und auch vom Wort, mit dem Wort Gottes können wir diesen Verführungen widerstehen. Dann kommen wir zum Licht. Und dann erhalten wir Vergebung der Sünden. Ja? Und ein Erbteil unter den Geheiligten. Es geht nicht nur darum, dass ich Vergebung der Sünden erhalte. Das steht da hier auch an zweiter Stelle. Sondern als erstes Mal muss ich überhaupt das Dunkelheit bekennen. Ich muss die Dunkelheit um mich herum erkennen in der Welt. Und dann erkenne ich auch die Dunkelheit in mir. Das sind zwei Dinge. Und das eine ist, dass der Herr Jesus uns herausführt, ja, aus der Herrschaft des Satans. Und das andere ist, dass er uns vergibt und dann auch uns persönlich, ja, in dieses Licht stellt. Das ist das Wunderbare, was wir dann haben, nämlich die Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter den Geheiligten empfangen. Wir sind Erbe, wir haben Anteil an der Herrlichkeit in Ewigkeit. Das haben wir dann, weil wir die Vergebung auch haben. Und durch was haben wir die? Durch den Glauben an den Herrn Jesus. Nur so kommen wir hier raus. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in den Dingen dieser Welt verstricken. Und hier in Kolosser 1, 12 bis 14 ist es nochmal wunderbar auch dargestellt. Also bildlich her. Da heißt es nämlich, dankbar dem Vater. Also wir dürfen dem Vater danken, der uns tüchtig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das ist unser Erbe. Wenn wir das verinnerlicht haben, dass wir da die Erben sind im Licht, ja, dann sind wir allein schon durch das schon mal gestärkt. Ja. Und dann heißt es, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis. Also woraus werden wir errettet? Wir werden nicht nur von unseren eigenen Sünden errettet und das war's dann. Und dann redet nämlich keiner mehr von den Reichen und vom Reich Gottes. Wir werden aus der Gewalt der Finsternis errettet. Und dann werden wir versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also das heißt, wir werden hier herausgenommen und hier hinein versetzt. Wir sind dann im Reich Gottes sozusagen. Wir sind jetzt schon im Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Ja, Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist, so steht es im Römerbrief. Das ist das Reich Gottes. Es ist nicht etwas, was wir irgendwo festmachen können an irgendwelchen Grenzen, ja, und auch keine irdische Stadt gibt es da oder sowas, sondern das Reich Gottes ist in uns, inwendig in uns. Und der Herr Jesus, er ist derjenige, der auf dem Thron sitzt und der Herrscher dieses Reiches ist. Aus dem nachher dann auch, wenn die Engel kommen, die Guten und die Bösen gesammelt werden. Ja? Das muss uns auch klar sein. Und in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, durch die Vergebung der Sünden. Dadurch hat er es bewirkt. Es sagt uns auch der nächste Vers. Er hat es bewirkt, indem er in den Tod gegangen ist. Und dort heißt es in Hebräer 2, Verse 14 bis 16. Da nun die Kinder Fleisch und Blut gemeinsam haben. Das sind jetzt wir, ja. Also wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Wir haben Fleisch und Blut gemeinsam, ist er in ähnlicher Weise dessen teilhaftig geworden. Das heißt nichts anderes wie, er ist auch zu Fleisch und Blut geworden. Er ist Mensch geworden. Der Herr Jesus ist gekommen, er ist Mensch geworden. Damit er durch den Tod, deswegen nur als Mensch ist er ja dann gestorben, durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der des Todes Gewalt hat, nämlich den Teufel. Der die Gewalt hatte, den hat er besiegt. Durch seinen Tod hat er ihn außer Kraft gesetzt, außer Wirksamkeit gesetzt. Und dadurch hat er alle diejenigen befreit, welche durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Das ist das, was wir jetzt auch wieder sehen. Das haben wir in der Corona-Pandemie massiv gesehen, zum Beispiel, dass hier den Menschen Angst gemacht wurde. Jeden Tag sind irgendwelche Schreckensnachrichten durch die Presse gegangen, dass die Menschen Angst hatten, Todesfurcht. Und nichts anderes ist es auch, wenn jetzt wieder die Kriegstrommeln erklingen, dann ist es nichts anderes, wie dass wieder mit der Todesfurcht praktisch gearbeitet wird. Das ist der Satan, das ist das Böse in dieser Welt. Ja? Gott würde nie einen Krieg beginnen, ja? Sondern das kommt aus der anderen Seite. Und dort werden die Menschen in Todesfurcht versetzt. Aber wenn wir den Herrn Jesus in uns haben, dann wissen wir, dass der den Tod besiegt hat. Dass auch wir den Tod besiegt haben durch ihn in uns. Und dass wir ja, durch sein Blut gerettet sind in Ewigkeit. Und dann brauchen wir diese Todesangst nicht mehr zu haben. Ja, durch die uns der Teufel da versklaven will. Und heißt ja auch, denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samen Abrahams nimmt er sich an. Ja, wer ist der Same Abrahams? Ja, die Frage stelle ich ja auch oft, wer ist der Same Abrahams? Steht wörtlich in der Bibel, das ist der Jesus selber. Ja, in Galater 3,16 steht es, ne, dass der Same Abrahams nicht die viele sind, ja, die diese Verheißung bekommen, sondern der eine. Und der eine ist Christus. Und dieser Christus, der Herr Jesus, er ist in uns. Wenn er in uns ist, dann haben wir da diese Verheißung, sind Erben an seinen Verheißungen und an seiner Herrlichkeit, die er in Ewigkeit hat. Und deswegen, wenn wir uns jetzt mal dieses Bild jetzt hier anschauen, da wird es praktisch uns gezeigt, wo unser Platz ist. Unser Platz ist außerhalb, weg von dieser dunklen Wolke, das ist jetzt geistlich zu sehen, ja. Dass wir da nicht mehr uns aufreiben lassen, ja, von den ganzen Dingen. Die konfrontieren uns auch nach wie vor, auch heute noch wieder und morgen und jeden Tag, in dem wir leben, werden wir konfrontiert mit diesen Dingen und vielleicht noch welche, die jetzt noch gar nicht hier draufstehen, die es noch gar nicht gibt, die kommen dann neu hinzu. Aber wenn uns klar ist, ja, dass wir herausgeholt sind, dass wir zum Reich Gottes gehören und nicht zu den Reichen dieser Welt, dann schlägt der Pendel auf die Seite aus, wo er soll, nämlich zum Herrn Jesus. Und wir sehen es hier, ja, die Jünger, sie sind außerhalb und sie stehen unter dem Himmel und in diesem Himmel ist der Herr Jesus, sitzt dort auf dem Thron zur Rechten des Vaters. Und was macht er dort? Er regiert. Das ist der Herrscherthron, auf dem er sitzt und gleichzeitig ist es aber auch der Gnadenthron. Ja? Dort empfangen wir die Gnade und dort empfangen wir auch die Kraft und dort empfangen wir all die guten Verheißungen, die der Herr Jesus uns gegeben hat als Miterben an seiner Herrlichkeit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da draußen sind. Ja? Wir gehören dann nicht mehr dazu, geistlich gesehen. Wir gehören nicht mehr dazu. Und deswegen habe ich auch noch einen Vers. Und ihr seht, das ist alles von der Bibel her nachvollziehbar. Ja? Lest es ruhig mal nach. Also diese Präsentation hier mit den einzelnen Versen kann euch auch gerne zur Verfügung gestellt werden. Also gebe ich gerne frei, ja? Könnt ihr gerne auch bekommen. In Hebräer 13, 10 bis 14 heißt es, es gibt einen Altar, von welchem die Diener der Stiftshütte nicht essen dürfen. Ich habe ja schon mal hier bei euch gepredigt, ja, da ging es ja um die Stiftshütte, da geht es darum, den Herrn Jesus zu erkennen. Und die Stiftshütte ist ja nichts anderes wie ein Bild des Tempels, und der Tempel ist nichts anderes wie ein Bild des Zuganges, der Heiligung, der Anbetung von uns, von den Menschen zu ihrem Gott, zu dem Herrn Jesus. Und da gibt es einen Altar, von welchem die Diener der Stiftshütte nichts essen dürfen, ja, das in dem tatsächlichen Tempel damals. Denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde durch den Hohepriester ins Allerheiligste getragen wird, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Also die Priester, die Leviten, die hatten ja damals das Recht, auch von den Opfertieren zu essen, ja, die da gebracht wurden. Ja. Aber von dem, was ins Allerheiligste gebracht wurde, durfte sie nichts essen. Das musste nach außen getragen werden und wurde außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, Vers 12, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Außerhalb ist Golgatha, außerhalb Jerusalems. Ja. Dort hat er gelitten. Und dann heißt es hier in Vers 13, so lasset uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach trage. Also das meint nichts anderes, wie dass wir hinausgehen, ja, aus dem ganzen religiösen Wahn, der hier in dieser Welt herrscht, ja, von den Religionen weg, auch von den, die jetzt ja auch hier aufgelistet waren, vor allen Mächten dieser Welt weg. Gehen geistlich und uns nicht einfangen lassen, sondern zum Herrn Jesus gehen. Und das ist geistlich gemeint, und das mache ich, indem ich bete, das mache ich, indem ich jetzt auch hier bin. Ja? Und es ist schön, dass wir für viele da sind, ja? Dass wir Gemeinschaft haben. Und ja, gemeinsam, wir sind keine Einzelkämpfer, sondern wir sind die Jünger, die als Gemeinschaft letztendlich vor den Herrn treten. Und dann heißt es auch hier ganz klar, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir haben hier keine bleibende Stadt, ja? Denn alles, was hier ist, vergeht. Und die Welt wird auch vergehen und ihre Lust, ja? So sagt Johannes in seinem ersten Brief, ne? Kapitel 2. Die Welt, sie vergeht. Und wer die Welt liebt, der ist ein Feind Gottes. Das sind alles wahre Worte aus der Schrift. Ja, und wenn ich schon bibeltreu bin, dann muss ich auch das auch ganz ernst nehmen, was da steht. Und nicht nur irgendwelche Dinge aus der Offenbarung, dass ich jetzt irgendwann im Himmel bin. Das ist auch so, das darf ich auch machen. Ja? Aber ich muss auch diese Sachen oder diese Verse ernst nehmen, die mir ganz klar aufzeigen, wo ist der Weg, wo ist der Wert alles Irdischen, ja? Dass ich vergänglich bin und auch, dass es etwas kostet, wenn ich dem Herrn Jesus nachfolge. Was ja auch viele da verleugnen. Ja? Ich muss ja nur glauben und dann bin ich gerettet und alles ist gut. Ja. Und wenn ich aber so denke, ja, dann werde ich diesen Kräften dieser Welt, die immer gewaltiger auf uns einwirken, irgendwann hilflos gegenüberstehen. Sondern ich brauche die Nähe und die Kraft des Herrn. Und deswegen muss mir auch klar sein, dass das auch etwas kostet und dass ich auch mal Nein sagen muss und dass ich auch mal etwas Nachteile annehmen muss, ja, weil ich nicht alles mitmache. Das ist klar, das erfordert einfach die Nachfolge. Und das ist auch gut so. Und es gibt auch ein gutes Gefühl und es ist auch ein Segen darauf von Gott, wenn wir da uns nicht beeinflussen lassen, sondern auch mal Nein sagen zu vielen Dingen, wo ich da aufgelistet habe, die uns da bedrängen von dieser Welt. Ja? Und ihr werdet sehen, ja, dadurch wird man Segen erlangen. Ja, also das ist unser Platz hier sozusagen, habe ich ja schon gesagt. Und letztlich, auch das möchte ich noch einmal betonen, dass nämlich seit der Himmelfahrt der Herr Jesus, wie ich schon gesagt habe, auf diesem Thron sitzt zur Rechten des Vaters. Das lesen wir ja auch an vielen anderen Stellen. Da heißt es nämlich in 1. Petrus 3, 22, welcher, da geht es um den Herrn Jesus, seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes ist, wo ihm Engel und Gewalten und Kräfte untertan sind. Also alle diese bösen Kräfte, die wir auch über diesen Epheser-Vers gelesen haben, die sind alle ihm untertan. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wenn ich also ihm nachfolge und das tue, was er sagt, dann habe ich immer den Segen des Herrn über mir sozusagen, ja, oder mit dabei. Das ist ganz wichtig. Und es gibt mir Kraft, auch den Mächten dieser Welt auch entgegenzutreten. Nicht, dass ich sie jetzt bekämpfe, ja, also irdisch bekämpfe, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber dass ich sie überwinde, indem ich Gutes tue. Überwinde das Böse mit Gutem. Ja, so steht es im Römerbrief. Und das ist unsere Aufgabe, ja, das Gute zu tun. Und nicht nur das Böse zu sehen und dann das Böse zu bekämpfen. Ja, da haben wir gar keine Zeit mehr, das Gute zu tun. Unsere Aufgabe ist, das Gute zu tun. Petrus sagt sogar das in seinem Brief ganz deutlich, ne? In der Luthersprache heißt es da, tue Gutes, was ist der Wille Gottes? Tue Gutes, damit du den unverständigen Menschen da draußen das Maul stopfst. Ja? So sagt es Petrus, ja? Und übersetzt Luther das. Also, Gutes tun, ja, und hier keine Kompromisse mit dieser Welt eben einzugehen. Und dann wird Gott auch belohnen, ja, das wird Gott belohnen und wird uns dann auch Frieden geben und Kraft geben. Und deswegen möchte ich zum Abschluss hier auch nochmal einen Vers aus dem Matthäusevangelium lesen, wo der Herr Jesus uns ganz klar darauf hinweist und, ja, ruft sozusagen, dass wir zu ihm, wenn wir zu ihm kommen, dass wir dann dort eben auch diese innere Kraft erlangen und dass wir auch dort Ruhe finden. Denn diese Unruhe, die in dieser Welt herrscht, die hat sich ja auch in unseren Herz, kommt auch in unser Herz hinein. Diese Unruhe ist wahnsinnig, ne, momentan, ja, wo man sieht, dass überall Menschen unruhig sind, orientierungslos sind, ja, und so weiter. Und das geht natürlich auch an uns nicht spurlos vorüber und wir sind selber davon betroffen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns zum Herrn Jesus wenden. Zum Abschluss möchte ich deshalb drei Verse lesen aus seinem Evangelium, aus dem Evangelium des Matthäus, Kapitel 11, die letzten drei Verse, 28 bis 39, bis 30. Auch das sind bekannte Verse, aber wenn wir sie wirklich wörtlich nehmen und ernst nehmen und es auch tun, dann werden wir auch diese Ruhe finden und diese Stärke. Der Jesus sagt dort, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Ja, ich möchte noch mit uns beten zum Abschluss. Allmächtiger Gott, Vater im Himmel, wir loben und preisen dich, Herr, für den Sohn, für den Herrn Jesus, den du uns gegeben hast, Herr, damit wir gerettet werden, damit er, und das hat er getan, ja, dem Teufel, der Schlange, den Kopf zertreten hat und besiegt hat, Herr. Danke, dass du uns den Sieg gegeben hast, Herr, so wie du es auch bezeugst in deinem Wort, Herr. Danke, dass wir uns an den Herrn Jesus wenden können, Herr, der den Geist in uns gegeben hat, ja, durch den wir mit ihm verbunden sind, durch den wir Stärke erlangen, durch den wir aber auch Erkenntnis erlangen, Herr, von deinem Wort. Danke für dein Wort, das du uns gegeben hast, dass wir es haben dürfen, ja, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen auf dieser Welt, ja, die keinen Zugang dazu haben. Wir haben es, Herr, und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns dahin führst und durch dein Wort, ja, bestärkst und uns Licht schenkst und uns, ja, in dein Reich hineinversetzt, ja, dass wir, ja, gestärkt werden, um den ganzen Bedrängnissen in dieser Welt entgegentreten zu können, dass wir, ja, da bestehen können, Herr, ja, und dass wir es letztlich auch überwinden und in Ewigkeit dann bei dir sind. Wir loben und preisen dich dafür. Amen.
Wir erheben uns zum Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So geht nun im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.